Ja, wir wollen uns mit unserer Lebensperspektive, unserem Herrn Jesus, beschäftigen, unter anderem in dieser Stunde. Liebe Geschwister, liebe Freunde und Gäste, wir wollen uns heute den zweiten Brief des Johannes lesen. Er ist an eine Privatperson gerichtet. Der zweite und dritte Brief des Johannes sind die einzigen persönlichen Briefe des Apostel Johannes, die in dem Kanon der Heiligen Schrift enthalten sind. Sicher hat er viel mehr Briefe noch geschrieben, aber diese gehören dann nicht zum Wort Gottes, zur Heiligen Schrift. Das Alter dieser Briefe ist nicht eindeutig zu bestimmen, aber sicher nach dem Jahre 90 geschrieben, als auch der Apostel schon sehr alt war. Es geht, wie wir gleich sehen werden, um Wahrheit und Liebe. Und das war ja auch Thema heute der ersten Stunde. Das ist schon ein wichtiges Thema auch im ersten Johannesbrief. Und der zweite Brief hat falsche Lehre zum Hauptthema, während es im dritten Brief um den wahren Diener Gottes geht. Ich lese also den zweiten Brief des Johannes. Das sind 13 Verse. Der Älteste der auserwählten Frau und ihren Kindern, die ich liebe in der Wahrheit, und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Es wird mit euch sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohne des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Ich betone nochmal, er schreibt, es wird mit euch sein. Nicht es soll mit euch sein, sondern als Tatsache, es wird mit euch sein, Gnade, Barmherzigkeit und so weiter. Ich freue mich sehr, dass ich einige von deinen Kindern in der Wahrheit wandelnd gefunden habe, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich ein neues Gebot dir schriebe, sondern das, welches wir von Anfang gehabt haben, dass wir einander lieben sollen. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr von Anfang gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesum Christum im Fleische kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Sehet auf euch selbst, auf dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmet ihn nicht ins Haus auf und grüßet ihn nicht, denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Da ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, auf dass unsere Freude völlig sei. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Bis hierher Gottes Wort. Tobias, könntest du mir bitte was zu trinken, ein Glas Wasser bringen? Die Empfängerin dieses zweiten Briefes ist eine gläubige Frau aus der oberen Bevölkerungsschicht. Sie hat auch noch eine gläubige Schwester mit Kindern, wie wir das am Ende in dem letzten Vers gelesen haben. In Christus sind ja innerhalb der Gemeinde, vielen Dank, danke, alle gleich, was ihre gesellschaftliche Stellung anbetrifft. Da ist ein Sklave genauso viel wie ein Freier, da ist ein Hochstehender, ein Adeliger, würden wir heute sagen, und ein einfacher Arbeiter in Jesus Christus, alle gleich. Auch Frau und Mann sind vor dem Herrn in der gesellschaftlichen Stellung in der Gemeinde gleich. Das heißt nicht, dass alle gleiche Aufgaben haben, darüber haben wir uns schon manchmal unterhalten, aber was ihre gesellschaftliche Stellung anbetrifft, gibt es keine Höher- und Niedergestellten. So ganz im Gegensatz, wie das im täglichen gesellschaftlichen Leben ist. Diese Frau, die hier angesprochen wird, stammt sicher aus einer höheren Gesellschaftsschicht, weil das mehrfach betont wird. Wir kennen heute auch Länder, wo man sehr intensiv auf unterschiedliche gesellschaftliche Stellungen Wert legt. Und ich denke da an Indien, weil wir da ja persönliche Erfahrungen haben. Und da gibt's ja das Kastenwesen, was eigentlich nicht mehr existieren soll, was laut offizieller Verlautbarung nicht mehr beachtet werden soll, aber alle richten sich noch danach. Es wird nur geheiratet innerhalb der Kasten. Und wenn da mal Ausnahmen geschehen, gibt's große Probleme und man hört sogar von Morden, wenn jemand aus einer niederen Kaste, jemand aus der höheren Kaste geheiratet hat, dann ist da mit ein großes Problem verbunden. Aber nicht so in den Gemeinden. In den Gemeinden findet man viele von den Unberührbaren, den Dalits, die so unrein sind, dass sie von anderen nicht angefasst werden, deswegen heißen sie Unberührbare. Man findet aber auch Geschwister der höheren Kaste und man merkt keinen Unterschied. Sie gehen miteinander wie gleichartig und gleichwertig um und so sollte es auch sein. Hier ist also die Empfängerin eine hochgestellte Frau, vielleicht auch dadurch sehr wohlhabend und hat mehrere Kinder. Der Vollständigkeit halber will ich erwähnen, dass es auch Ansichten gibt, dass dieser Brief an eine Gemeinde gerichtet ist, also die hochgestellte Frau wird im Bild als Gemeinde angesehen und die Kinder sind die Mitglieder, die Gläubigen der Gemeinde. Aber diese Ansicht, die kann man nicht vertreten, weil es von einer auserwählten Frau die Rede ist. Es gibt keine auserwählten Versammlungen. Es gibt keine auserwählten Gemeinden. Es gibt auserwählte Gläubige. Vor Grundlegung der Welt auserwählt. Das gibt es. Aber deswegen gehen wir auch davon aus, der Brief ist an eine Person, an eine Frau gerichtet, die mehrere Kinder hat. Offensichtlich konnte man an dem Lebenswandel dieser hochgestellten Frau die Auserwählung erkennen. Und das ist etwas sehr Bedeutsames und sehr Wichtiges. Jeder kann von sich behaupten, ich bin wiedergeboren, ich bin errettet. Aber ob es wirklich so ist, das wird erst sichtbar im täglichen Leben. Und dies war offensichtlich bei dieser Frau und ihren Kindern zu erkennen, sodass es der Apostel so deutlich hervorhebt. Und er hat Freude daran. Er freut sich, dass er so etwas feststellen kann. War nun diese Frau, weil ja nur von ihr gesprochen wird und von etlichen Kindern, war nun die Frau eine Witwe und alleinerziehend? Hatte sie einen ungläubigen Mann, sodass er nicht erwähnt wird? Wir wissen das nicht. Offensichtlich gab es damals schon genau solche Familienverhältnisse, wie wir sie heute kennen. Und es ist natürlich besonders beeindruckend, dass so viel Positives von dieser gläubigen Schwester gesagt werden kann. Wir wollen mal die einzelnen Verse so etwas durchgehen. Der Schreiber Johannes stellt sich hier als der Älteste vor. Er ist nicht ein Ältester einer Gemeinde, sondern er ist einer der ältesten Gläubigen. Und er ist ja ein ganz alter Apostel. Und viele der Apostel haben damals schon nicht mehr gelebt. Und er ist ein sehr geachteter Apostel. Er schreibt aber nicht als Apostel. Er schreibt, denke ich, als Seelsorger an die Frau und ihre Kinder, die in der Wahrheit wandeln. Was heißt das, in der Wahrheit wandeln? Das heißt, dass man sein Leben bemüht ist, nach Gottes Gedanken einzurichten und zu führen. Offensichtlich waren die Kinder schon größer. Vielleicht lebten einige noch im Haus oder auch am Ort, aber einige lebten offensichtlich in der Nähe des Johannes, so weil er ja das extra erwähnt. Welch ein schönes Zeugnis ist das. Die Kinder wandeln in der Wahrheit. Ein schönes Zeugnis, was von den Kindern dieser Frau durch den Apostel zum Ausdruck gebracht wird. Wie freuen wir uns als Eltern und Großeltern, wenn so etwas an unseren Kindern und Enkelkindern erkannt wird. Das sind Gebetserhörungen. Offensichtlich war die Mutter ein gutes Vorbild für ihre Kinder. Denn wir wissen alle, das Vorbild ist die wirksamste Erziehung. Und trotzdem kann man durch Vorbild und Erziehung den gläubigen Lebenswandel der Kinder nicht erzwingen, weil von den Kindern eine eigene Entscheidung getroffen werden muss. Aber es ist eine besondere Gnade des Herrn, wenn es gelingt, wenn ein solches Zeugnis von Kindern oder Enkelkindern zum Ausdruck gebracht wird. Seine Liebe zu der Frau, die Liebe des Johannes zu dieser Frau und ihren Kindern, ist eine Liebe in der Wahrheit, haben wir gelesen. Liebe in Wahrheit heißt echte Liebe, ohne ungeistliche Hintergedanken auf der Grundlage der göttlichen Wahrheit. Die Wahrheit ist zu erkennen und bedeutet, die Wahrheit ist zu erkennen an dem Wandel. Und wir denken daran, dass der Herr Jesus sich darstellt als die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und von der Liebe können wir sagen, Gott hat sich so oft dargestellt, Gott ist Liebe. Da haben wir eine Beziehung von zwei Personen, die die Wahrheit und Liebe zum Ausdruck bringen. Und das reflektiert und soll reflektieren auf unser persönliches Leben. Im Vers 2 lesen wir von der Liebe des Johannes. Sie ist nicht nur wahrhaftig, sondern um der Wahrheit willen. Weil der Johannes auch bemüht ist, Eigenschaften vom Herrn Jesus wiederzuspiegeln. Wir wissen ja, dass der Johannes ein besonders enges Verhältnis zum Herrn Jesus hatte. Es wird im Johannesevangelium immer erwähnt, da spricht der Johannes nicht von sich, sondern er sagt, der Jünger, den Jesus liebte. Und der Herr Jesus liebte ja alle Jünger. Er liebte ja sogar den Judas. Aber es drückt doch aus, dass der Johannes auch eine besondere Empfindung, eine besondere innere Verbindung zu dem Herrn Jesus hatte, dass er das so zum Ausdruck bringen kann. Und Vers 3 ist ein wunderschöner Gruß. Ich hatte schon beim Vorlesen darauf hingewiesen, weil der Johannes hier eine Zusage gibt. Er verspricht Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater, und von dem Sohn des Vaters, Jesus Christus. Das verspricht er. Das ist gar nicht üblich. Wenn wir mal in dem 1. und 2. Timotheusbrief, den Paulus geschrieben hat, nachlesen, und am Anfang stehen ja immer die Grüße, im Kapitel 1, Vers 2, da wird das nicht versprochen, sondern gewünscht. Nun, dass der Johannes hier so versprechen kann, zeigt auch, dass er fest von einem guten geistlichen Zustand dieser Frau mit ihren Kindern ausgehen kann, dass er davon überzeugt ist. Überzeugt durch persönliche Erlebnisse und auch das, was andere sagen. Der Ausdruck Sohn des Vaters kommt hier nur das einzige Mal im Neuen Testament vor. Und wenn wir es von der absoluten Seite sehen, da gibt es wirklich nur einen Sohn und einen Vater. Das ist die Wahrheit. Johannes kann so schreiben, weil er das gottgemäße Leben der Frau und deren Kinder kennt. Wahrheit und Liebe ist ein Hauptthema von Johannes. Und das kommen hier im 2. und 3. Brief des Johannes, kommen diese Begriffe ungefähr 10-mal vor. Ich hatte vorhin schon gesagt, personifiziert können wir sagen, der Herr Jesus ist die Wahrheit und Gott ist Liebe. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, wo wir sagen, das ist das hohe Lied der Liebe, da finden wir im Vers 6, die Liebe freut sich mit der Wahrheit. Also da haben wir eine enge Verbindung zwischen Liebe und Wahrheit. Das kann man nicht voneinander trennen. Die Liebe schließt die Wahrheit nicht aus. Und oft wird von 1. Petrus 4, Vers 8 eine falsche Anwendung gemacht. Dort steht, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das heißt aber nicht, dass die Sünden unter den Teppich gekehrt werden, dass man aus Liebe die Dinge negiert, die bei diesem oder jenem verkehrt gelaufen sind, sondern sie werden nicht an die große Glocke gehängt. Wie ist das zu verstehen? Es sind seelsorgerliche Gespräche nötig, um mit jemanden aufmerksam zu machen, wenn man erkannt hat, er geht einen verkehrten Weg. Er lebt vielleicht in Sünde oder hat dies und jenes getan, was den Herrn Jesus traurig macht. Das sind seelsorgerliche Gespräche nötig, die Brüder und auch Schwestern führen können, je nachdem, um wen es sich handelt. Das Ziel dieser Gespräche ist, denjenigen auf den richtigen Weg zurückzuführen. Und der richtige Weg ist, dass Buße getan wird über das, was verkehrt war. Erst wenn es nicht gelingt durch wiederholte Versuche, dann soll es der Versammlung gesagt werden. Und dann wird es immer noch nicht ganz öffentlich gemacht. Dann wird sich die Brüderstunde damit beschäftigen. Und wir lesen so etwas in Matthäus 18. Wir kennen die Stelle. Im Vers 4 drückt der Apostel seine große Freude über einige Kinder der Frau aus, die vermutlich nicht mehr zu Hause wohnen. Sie wandeln oder sie leben in der Wahrheit, heißt nach biblischen Grundsätzen sein Leben einzurichten. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Und das war damals genauso schwer, wie uns das heute fällt. Das müssen wir doch deutlich zugeben. Man stößt in einer ungläubigen Umgebung, in einer ungläubigen Gesellschaft, in der wir ja mehr oder weniger alle leben, an, wenn man stößt an, wenn man biblische Grundsätze zur Grundlage nimmt und damit das, was in der Gesellschaft verkündet wird, was praktiziert wird, verurteilt. Das erleben wir ja heute ganz besonders und als Beispiel nenne ich nur das Problem Ehe für alle. Wenn wir die göttlichen Prinzipien vertreten, erfahren wir Ablehnung und vielleicht auch sogar Hass. Wenn Atheisten uns Schwierigkeiten machen, können wir das ja noch ganz gut verstehen und verkraften. Aber viel schlimmer wird es, wenn der Widerstand aus dem christlichen Lager kommt. Und damit haben wir es heute schon häufig zu tun. Und da will ich ein ganz trauriges Beispiel nennen. Auf dem 36. Evangelischen Kirchentag, der ja Ende Mai stattgefunden hat, da wurde ein Faltblatt verteilt, das vor christlichen Fundamentalisten warnt. Der Autor ist Dr. Hans-Jörg Hemminger. In dem Flyer steht, diese Fundamentalisten sind zwar friedlich, aber trotzdem gefährlich. Sie glauben nämlich an die Bibel. Sie sind überzeugt, dass die Heilige Schrift zu allen gesellschaftlichen Fragen die richtigen Antworten gibt. Diese Bewegungen mit christlich-fundamentalistischen Tendenzen sind in den Brüdergemeinden zu finden. Das Faltblatt wurde in 8 verschiedenen Sprachen verteilt. In Deutsch, in Englisch, Französisch, Serbisch, Arabisch, Persisch, Paschto und Urdu. Zur Beruhigung der Flüchtlinge wird dann noch gesagt, dass diese biblischen Fundamentalisten nicht aggressiv auftreten und weniger als 1% der Christen in Deutschland ausmachen. Aber wir finden kein Wort über das Evangelium in diesem aufwendigen Faltblatt. Wenn man das hört, ist man erstmal sprachlos und traurig. Aber wir erkennen deutlich, wie die Feindschaft gegen die biblische Wahrheit im christlichen Lager immer mehr zunimmt. Und da fällt uns die prophetische Klage unseres Herrn Jesus ein. Im Psalm 55 klagt er, denn nicht ein Feind ist es, der mich höhnt, sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser ist es, der gegen mich groß getan hat, sondern du, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter. Der Herr Jesus hat das im Hinblick auf den Judas schon prophetisch durch David sagen lassen, 1000 Jahre vorher. Aber der Inhalt dieser Klage, den könnten wir heute genauso aussprechen. Einerseits sind wir über die Aktion dieser falschen Christen erschüttert. Und wir müssen sagen, das sind falsche Christen. Die nennen sich zwar so, sind aber keine Christen, weil sie die Wahrheit der Bibel leugnen. Aber andererseits können wir uns auch über das Zeugnis freuen, dass man uns das Festhalten an der biblischen Wahrheit bestätigt. Es fällt jedoch auf, dass der Autor keine anderen Gemeinden außer der Brüdergemeinde genannt hat. Und das können wir ja als ein Kompliment auffassen. Allerdings ist es traurig, wenn wirklich nur Gläubige der Brüdergemeinde die Bibel noch Wort für Wort ernst nehmen und als Wahrheit ansehen. und als Fundament besitzen. Ja, wir sind Fundamentalisten im positiven Sinne, weil die Bibel unsere Grundlage, unser Fundament ist. Und ich kann kein Haus bauen ohne ein Fundament. Dieser Begriff Fundamentalist ist leider negativ belegt durch die islamischen Terroristen. Aber im wahrsten Sinne des Wortes ist es kein Schimpfwort, denn es kommt immer darauf an, was ist das Fundament? Und wenn unser Fundament die Bibel ist, dann können wir stolz sein und sollten uns mehr und mehr mit der Bibel beschäftigen. Vers 5. Das Gebot der Liebe, so schreibt er, ist kein neues Gebot. Es erfordert aber praktische Umsetzung. Und da müssen wir zugeben, dass wir da alle Lernende sind, dass wir da alle Nachholbedarf haben. Und gemäß dem Vorbild des Herrn Jesus sind wir aufgefordert, unsere Praxis ständig mit Gottes Hilfe zu verbessern. Die wahre Liebe wird daran gemessen, wie jemand nach den Geboten Gottes lebt. Vers 6. Auf dem Gebiet sind wir, wie ich eben schon sagte, Lernende. Nur mit Gottes Hilfe gelingt es uns, dass wir diese oder jene negative Eigenschaft, die wir ja alle haben, ablegen, um damit nicht unsere Geschwister vor den Kopf zu stoßen oder zu verärgern, ohne dass wir das vielleicht wollen. Aber wir erleben das ja, dass wir uns unglücklich ausdrücken, mitunter harsch sind und dort, wo ein sanftmütiges Wort angebracht ist, das nicht finden. Vers 7 ist so eine ganz wichtige Sache jetzt, denn der Apostel warnt vor Verführern. Was sind Verführer? Verführer sind Menschen, die andere auf einen falschen Glaubensweg führen. Das Thema hatten wir ja gerade bei Vers 5 besprochen. Sie verderben das Christentum mit falschen und bösen Lehren. Und solche Verführer gab es schon 50 Jahre nach dem Entstehen der christlichen Gemeinde. Man hält das gar nicht für möglich. Da war doch alles noch so frisch und lebendig. Aber es traten schon solche Verführer auf. Und da denken wir auch daran, wie der Apostel Paulus in Milet seine Abschiedsrede hält und vor diesen Verführern warnt. Und er sagt, aus der Mitte der Gläubigen kommen sie nicht von außen, nein, aus der Mitte der Gläubigen treten sie auf und lehren verkehrte Dinge. Er nennt sie verderbliche Wölfe. Apostelgeschichte 20, können wir das nachlesen. Die Leugnung der wahren Menschheit unseres Herrn Jesus Christus ist ein besonderer Schwerpunkt. Diese Leugnung hat schwerwiegende Folgen für den Glauben. Denn wenn Jesus Christus nicht wahrer Mensch gewesen wäre, hätten wir nicht errettet werden können. Die Sünde ist durch einen Menschen in die Welt gekommen und konnte nur durch einen Menschen gesühnt werden. Das ist der sündlose Mensch Jesus Christus. Das hat er getan und damit haben wir uns in der ersten Stunde ja wieder so ausführlich beschäftigt. Gott wollte nicht den Tod des Sünders und hat einen Erlösungsweg ersonnen, den sein Sohn Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha vollendet hat. Dort hat er für jeden Erlösung geschaffen, der errettet werden will. Und dieses Angebot zur Sündenvergebung, das besteht auch heute noch. Und wenn jemand hier ist, der noch nicht um Vergebung seiner Schuld gebeten hat, der sollte es nicht versäumen und heute noch tun. Wir können nur darum bitten, dass diese Botschaft auch aufgenommen wird. Und jetzt kommen wir zum Vers 8 und 9. Könnte ich mal Klaus um das Bild bitten? Da geht es um die Lehre des Christus. Und das ist nicht die Lehre, die der Herr gepredigt hat. Es ist die Lehre über ihn selbst. Da ist zu nennen seine ewige Gottheit. Die Reihenfolge soll nicht die Wertigkeit und Bedeutung zum Ausdruck bringen. Da ist zu nennen die Geburt durch eine Jungfrau, seine vollkommene Menschheit. Noch nicht da. Ich wollte das mal die einzelnen Punkte mit hier anzeigen, damit wir sie uns besser verinnerlichen können. Seine Sündlosigkeit, sein stellvertretendes Leiden am Kreuz, seine leibliche Auferstehung und sein Wiederkommen. Vielleicht findet ihr noch andere Punkte, aber diese sieben möchte ich erst mal besonders herausstellen. Der Teufel ist bemüht, diese Wahrheiten über unseren Herrn Jesus Christus in Frage zu stellen. Und er fand leider zu allen Zeiten Menschen, die Irrlehren verbreiten. Natürlich kann man mit unserem menschlichen Verstand diese Eigenschaften des Herrn nicht begreifen und verstehen. Danke. Unser Verstand ist irdisch und an den dreidimensionalen Raum gebunden und an eine Zeit gebunden. Himmlische Dimensionen gehen über unser Verständnis hinaus. Gottes Wort fordert uns auf zu glauben. Alles das, was wir mit dem Verstand nicht begreifen können, was aber in der Bibel als Wahrheit mitgeteilt wird, das müssen wir glauben. Leider gibt es auch Christen, die alles ablehnen, was sie nicht verstehen, was sie sich nicht erklären können. Und das erinnert uns an die Schlange im Garten Eden. Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baume des Gartens? Die Methode des Teufels ist, Zweifel zu sehen. Zweifel an Gottes Gebot, und so hat er damals schon die ersten Menschen belogen. Ihr werdet gleich sein wie Gott. Und ihr werdet mitnichten sterben. Natürlich mussten sie sterben, wenn auch nicht sofort, aber dann später. Und die gleiche Taktik wenden die Irrlehrer auch heute noch an. Meistens sind es auch noch sympathische Leute, die anziehend und freundlich auftreten, so dass man geneigt ist, ihnen zu vertrauen. Ich möchte nicht zu allen genannten Punkten der Lehre des Christus etwas sagen. Aber eine besonders häufig in Frage gestellte Wahrheit ist, dass Jesus Christus hier auf der Erde Gott und gleichzeitig vollkommener Mensch war. Und dies wird uns ausdrücklich in der Bibel gesagt. Und zum Beispiel im Johannesevangelium Kapitel 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und jetzt können wir sagen, Wort, Gleichheitszeichen, Gott. Und im Vers 14 lesen wir, das Wort, also Gott, wurde Fleisch. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Aber wenn das Wort gleich Gott Fleisch wurde, dann ist Gott Mensch geworden. Nur eine Bibelstelle, es gibt ja noch mehrere, die das bezeugen. Und natürlich können wir das nicht begreifen. Das ist selbstverständlich, dass wir das nicht verstehen können mit unserem irdischen Verstand. Aber ich sagte schon, was wir nicht verstehen können, das müssen wir glauben. Denn es wäre ja vermessen, wenn wir mit unserem irdischen Verstand himmlische Dimensionen begreifen könnten. Nun gibt es in unserem täglichen Leben eine ebenso unerklärliche Tatsache von zwei Eigenschaften, die nicht miteinander zu vereinbaren sind. Und da meine ich das Licht. Und wenn ihr euch alle noch an eure Schulzeit, an den Physikunterricht erinnern könnt, und sicher könnt, das viele von uns noch, dann werdet ihr vielleicht verstehen, was ich meine. Das Licht hat nämlich zwei Eigenschaften, die völlig entgegengesetzt sind. Man spricht von dem Welle-Teilchen-Dualismus. Das heißt, dass das Licht als Welle wahrgenommen wird und alle Eigenschaften einer elektromagnetischen Welle hat. Und da kann man viele Versuche machen. Und dann hat es aber auch Eigenschaften von Teilchen, als würde von einer Lichtquelle ein Teilchenstrom, ein Photonenstrom oder ein Korpuskelstrom ausgesandt. Und das wurde schon Anfang des 18. Jahrhunderts empfunden. Huygens hat das mit der Welle entdeckt und Newton hat die Korpuskeleigenschaften des Lichtes entdeckt. Und da wurden uns in der Schule Experimente gezeigt. Vielleicht könnt ihr euch noch besinnen. Die Korpuskeltheorie, da wurde eine Lichtmühle, die war eine Mühle mit Flügeln, eingeschweißt in einem Glaskolben. Und wenn man einen Lichtstrahl darauf richtete, da fing er sich an zu drehen. Und die Welleneigenschaften, die wurden auch durch Brechung und Prismen und dergleichen nachgewiesen. Also, Photon oder Korpuskel als Teilchen oder Welle. Aber jetzt ist das Interessante daran, und deswegen erwähne ich das hier. Wenn das eine wahr ist, kann das andere nicht wahr sein. Und trotzdem kann beides nachgewiesen werden. Und ist das nicht ein wunderbares Beispiel, was uns Gott in unserem täglichen Leben gibt? Mit Licht haben wir täglich zu tun, ohne Licht könnten wir gar nicht existieren. Ohne Licht würden wir zugrunde gehen, so wie wir ohne unseren Herrn Jesus Christus zugrunde gehen würden. Da ist, ohne dass wir jetzt Kopfschmerzen deswegen hätten, ein Phänomen, mit dem wir täglich zu tun haben, was wir auch benutzen, was wir überhaupt nicht erklären können. Was widersprüchlich ist. Wenn das eine wahr ist, kann das andere nicht wahr sein. Und umgekehrt. Aber beides existiert trotzdem. Ich fand, das ist ein schönes Beispiel für das, was wir auch an dem Herrn Jesus nicht begreifen können. Dass er vollkommen Mensch war auf dieser Erde und gleichzeitig auch immer Gott. In Vers 10 und 11 wird die Frau vor den Irrlehrern gewarnt. Sicher war sie eine gastfreundliche Frau und der Apostel hat Sorge, dass sie sich dann mit einem derartigen Irrlehrer, der an ihre Tür klopft, näher einlässt und ihm Gehör schenkt. Und er sagt deswegen, dass sie ihn nicht aufnehmen soll, sie solche Lehrer nicht aufnehmen soll, keine Gemeinschaft mit ihnen haben. Eine Warnung, die zu allen Zeiten gültig ist. Und Vers 12 und 13, da schreibt der Johannes, er hätte ja noch viel mehr zu schreiben, aber offensichtlich war das das Wichtigste. Die Warnung vor den falschen Lehrern. Und diese Warnung, die wir auch heute nicht in den Wind schlagen sollen, wie aus den vorher genannten Beispielen ja bereits zu ersehen war. Aber er freut sich auf ein Wiedersehen. Ein Hinweis auf Freude ist gerade in der Endzeit besonders wichtig. Und wir suchen ja auch Anlässe, wo wir uns miteinander freuen können, eine geschwisterliche Gemeinschaft haben, wo wir auch mit den Kindern zusammen sein können, mit Jugendlichen. Freude ist ein belebender Faktor in unserem Leben. Und wenn diese Freude auf der Grundlage unseres gemeinsamen Glaubens stattfindet, dann ist das so belebend und in der Glaubenspraxis uns hilfreich. Und deswegen haben wir ja auch nicht nur Versammlungsstunden wie heute, Zusammenkunft zum Mahl des Herrn und Zusammenkunft zur Wortverkündigung. Wir haben auch Zusammenkunft, wie es am folgenden kommenden Montag ist, wo die Senioren zusammenkommen, Jugendzusammenkünfte, gemeinsame Ausflüge. Alles das soll geschwisterliche Gemeinschaft fördern und Freude bringen, weil die Freude ein wichtiger Faktor in unserem Leben ist. Und weil es viele Dinge gibt, die uns ärgern im Leben, so möchte der Herr auch Gegengewichte schaffen. Und Freude ist auch immer, wenn wir uns als Geschwister zusammenfinden und uns allwöchentlich wiedersehen und vielleicht auch Geschwister aus anderen Gemeinden, die wir länger nicht gesehen haben, treffen. Das sind immer Anlässe zur Freude. Zum Schluss möchte ich zusammengefasst 3 Punkte nennen. Wir fragen uns, was hat uns der Brief heute zu sagen? Erstens, der Einfluss von falschen Lehren ist heute größer denn je. Und da müssen wir wachsam sein. Zweitens, der Umgang als Geschwister soll auf der Grundlage von ungeheuchelter Liebe und biblischer Wahrheit erfolgen. Und da müssen wir uns immer üben damit. Das ist uns nicht in die Wiege gelegt. Und drittens, wir sollen Sorge tragen, dass keine falschen Lehren über unseren Herrn Jesus Christus in die Gemeinde Eingang finden. Wir wollen uns wie die Beröer verhalten. Wie machten das die Beröer? Wenn sie etwas Neues hörten, dann haben sie anhand der Heiligen Schrift geprüft, ob sich das also verhält. Und da hatten es die Beröer noch viel schwerer, als wir es heute haben, denn die Beröer hatten damals noch nicht das Neue Testament, die hatten nur das Alte Testament. Und vielleicht schon diesen oder jenen Brief, der geschrieben wurde von Paulus, der als Abschrift in ihren Händen war, das wissen wir nicht genau. Aber das ist doch ein schönes Zeugnis, was von den Beröern gesagt wird, sie prüften alles, ob es sich also verhält. Und was haben wir als Prüfung in der Hand? Wir haben das Wort Gottes, wir haben die Heilige Schrift in abgeschlossener Form. Da wird nichts mehr hinzugefügt und darf auch nichts weggenommen werden. Hier ausdrücklich wird das unter Strafe gestellt im Worte Gottes, wenn man sowas macht. Etwas hinzufügt oder etwas wegnimmt. Wir können alles, was an uns herantritt, was uns vielleicht als eine unbekannte Lehre erscheint, prüfen anhand der Schrift. Und wenn es in Übereinstimmung steht, können wir es annehmen. Wenn nicht, müssen wir es ablehnen.